Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind zusammengekommen, um uns einzustellen auf den 10. Sonntag im Jahreskreis. So hören wir die erste Lesung aus dem Buch Genesis im 3. Kapitel. Nachdem Adam von der Frucht des Baumes gegessen hatte, rief Gott der Herr ihm zu und sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du da getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir das so hören, dann merken wir zunächst einmal, wie die Verhältnisse von Gott her stehen. Er kam und schaut und kommt, um sich für Adam zu interessieren. Adam, das ist der Mensch. Gott ruft nach ihm: Wo bist du? Das ist schon oft geschehen. Bisher kam dann eben Adam und dann war es gut. Und nun? Wir merken, wie schwierig die Verhältnisse geworden sind. Er versteckt sich, er gerät in Furcht, er merkt, dass er nackt ist, und er zieht sich zurück. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Davon war bisher eigentlich nie die Rede. Man brauchte sich nicht zu verkleiden. Man brauchte sich nicht zu verstecken. Man musste nicht künstlich sein. Man musste auch nicht etwas Künstliches darstellen und dergleichen mehr. Bis jetzt war alles gut. Nun kommt da gar keine richtige Antwort, sondern eigentlich ein Verweis. Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen. Und als der Herr die Frau fragt: Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Wenn wir diese beiden Sätze nun sehen, da sehen wir, dass da eigentlich ein gesundes Selbstbewusstsein drin ist. Fast so was wie eine Widerrede. Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Und dann eben diese selbstbewusste Antwort: Und so habe ich gegessen. Dahinter steckt Entscheidung. Und da merken wir auf einmal dieses ganze Gift, das sich da auftut. Dahinter merken wir eigentlich Rebellion und auch Verwirrung, wie da eines zum anderen kommt und sich gegenseitig geradezu überschlägt. Wenn wir auf Gott schauen, wir sehen doch, dass er es gut gemacht hat, dass er es gut meint mit den Seinen. Und diese Antworten, sie sind eigentlich ein bisschen frech. Und dann sind sie auch noch so, dass man eigentlich nicht dazu stehen kann, sondern immer verweist, der war's. Anklage. Konkurrenzkampf, sich gegenseitig fertig machen. Mobbing, würde man heute sagen. All diese Sachen, die sind hier auf einmal mit drin. Vergiftet ist das Klima. Man hätte dem vielleicht von Anfang an einen Riegel vorschieben können. Aber hier tun sich immer mehr Schwachstellen auf, je weiter man draufschaut. Warum hat Eva nicht sofort den Adam geholt, als die Schlange sie angesprochen hat? Warum hat sie sich einwickeln lassen? Und warum hat Adam nicht sofort ein Machtwort gesprochen, sondern hat mitgemacht? Und dann, anschließend, hinkt die ganze Geschichte von Notlösung zu Notlösung weiter. Und wir sehen, das ist nicht glücklich. Das ist nicht frei, das ist nicht gut. Wir finden hier all die Dinge, die der Mensch oft genug so an sich hat und worunter er leidet, und die eben so sind, dass der Mensch sich recht schwer tut, am Thron Gottes zu stehen, vor der Reinheit und Schönheit seiner Majestät. Nun stelle sich mal einer vor, dass es im Himmel so zugehen soll. Da muss vorher etwas repariert werden. Denn es muss ganz gut sein, ganz rein, ganz heil und ganz frei am Thron Gottes. Denn es ist der Himmel. Und so können wir auch unser ganzes Miteinander und unser ganzes Untereinander bedenken. Es darf auch immer wieder in den Alltag gestellt werden. Wie war es bei der heiligen Familie? Wie war es im Betrieb von Jesus? In der Zimmerei, auf dem Bau, in der Werkstatt. Jesus ist wohl ganz bewusst auf den Bau gegangen. Und er hat auch die Sprüche gekannt, die man da so klopft. Und er hat auch diese ganzen Verhältnisse gekannt, wie sie da so sind. Und wenn man da Mittag macht und dann da irgendwie so auf Montage ist, dann geht man da ins Ross oder in der Sternen oder wie sie alle heißen. Und da drin, da werden dann oftmals halt so die Reden geführt. Und dann muss man da wohl irgendwo übernachten, vielleicht sogar am Ende im Container. Container hat es damals zwar nicht gegeben, aber die Verhältnisse werden ähnlich gewesen sein. Nun stellen Sie sich mal vor, auf dem Befund dieser Lesung. Die Menschen so, wie sie halt sind. Und da Jesus, mittendrin, ohne Sünde. Wir könnten dann vielleicht anfangen, vom Bildungsstand zu sprechen, dergleichen Ähnliches. Ich weiß nicht, ob Jesus das Abitur gemacht hat und ob er ein Akademiker war und ob er vielleicht keinen Dialekt, sondern nur die Hochsprache gesprochen hat und alles sowas. Daran, liebe Brüder und Schwestern, liegt es nicht. Es liegt am Herzen. Auch in der höchsten Gesellschaft kann es ganz schön schwierig zugehen. Und ob nun ganz oben oder ganz unten, das spielt keine Rolle. Aber dass doch die Menschheit wieder gesund werde, nachdem sie hier eine so schwere Krankheit aufgefangen hat im geistlichen Bereich. Zweite Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther im 4. und 5. Kapitel. Brüder, wir haben den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben und darum reden wir. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus, den Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sein Angesicht stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen, Gott zur Ehre. Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Der innere wird Tag für Tag erneuert, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gesehen, was da im Paradies passiert ist, wie da eigentlich alles zusammengebrochen ist und wie diese schwierigen Verhältnisse, die wir oft in der Welt haben, ihren Anfang genommen haben. Der Mensch, nun heimatlos, verstritten, gefährlich. Auch füreinander sind sie gefährlich geworden. Es dauert gar nicht lang, bis die Kain- und Abel-Geschichte passiert. Und ob sich Adam und Eva immer so einig waren, ob die nicht vielleicht im Laufe der Jahre sich oft Vorwürfe gemacht haben. Du warst schuld damals. Du hast den Anfang gemacht. Ach, sei doch ruhig. Und so ging's dann hin und her. Das dürfte manchmal ganz schön stressvoll und schwierig gewesen sein in diesen zwischenmenschlichen Bereichen, zumal man's ja nicht mehr eingesteht, sondern meistens hin und her schiebt. Und weil man dann anfängt, sich anzuklagen, Krach zu haben, und noch einmal drauf und noch einmal dagegen argumentieren und wieder und noch ein Argument. Ganz schön schwierig, da steigt der Blutdruck. Und nun haben wir also einmal diesen Ist-Zustand und hören, wovon Paulus spricht. Von Jesus, dem Auferweckten, und der auch uns auferwecken und uns mit Jesus annehmen wird, vor sein Angesicht stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen, Gott zur Ehre. Paulus sagt, denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sein Angesicht stellen wird. Was das wohl heißt? Eigentlich ist es jetzt so, wenn wir diese ganze kaputte Geschichte sehen, wie der Mensch so ist, dann haben wir aber immer noch Gottes Schöpfungsplan vor Augen. Und die Erde, die ist wohl jetzt so eingerichtet, dass der Mensch ein prächtiges Übungsfeld hat. dass er eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt bekommen hat, so 60, 70, 80 Jahre, wo er einüben kann, wo er sich vorbereiten kann auf das Himmlische und wo er die Gelegenheit wahrnehmen kann, diese ganzen schweren Sachen, die sich da angesammelt haben, aufzuarbeiten oder sie vielleicht auch loszuwerden. Nun schauen wir mal den Menschen an, wie er ist. Schauen wir mal unser Übungsfeld an. Zunächst einmal sind wir, wie wir sind. Wir haben einen Charakter, der ist so oder so, gibt ganz unterschiedliche. Und meistens sind da Schwierigkeiten mit drin. Und irgendwann fangen wir an zu üben. Vielleicht haben wir sogar irgendwann schon einmal so die erste Botschaft vom Glauben gehört, sind auf dem Weg zur Heiligkeit, möchten uns dem Herrn annähern, immer mehr so werden wie Jesus. Und dann merken wir, das tut noch nicht so recht gut. Wir sind eigentlich ein bisschen schwierig. Und da stimmt das Innere mit dem Äußeren nicht so ganz überein. Wir wollen schon gut sein, aber in Wirklichkeit sind wir es nicht so ganz. Und dann fangen wir an, so mit den Gedanken. Du musst dich benehmen, halte deinen Mund, reiß dich zusammen. Und so geht das dann langsam voran. Und wir studieren das richtig ein. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber irgendwie geht's. Es geht dann eine ganze Zeit, allmählich geht's besser. Und dann kommt wieder so diese ganz spezielle Situation. Du bist unterwegs. Der Tag war lang. Du bist erschöpft. Du bist hungrig. Du hast Durst. Du bist im Unterzucker. Und entschuldigen Sie, du musst dringend aufs Klo. Und dann drückst du auf den Aufzugknopf. Der Aufzug kommt, du steigst ein, aber der fährt nicht hoch, sondern der fährt runter. Unten steigen dann etliche Leute ein, der fährt wieder nicht hoch, sondern Zwischenstation. Du kochst, aber es geht. Und schließlich am zweitletzten Punkt steigt einer mit Fahrrad ein und stellt das Fahrrad quer. Und wo man dann endlich am Ziel ist, kriegt er das Fahrrad nicht raus. Und dann passiert's. Es kocht. Sie merken ganz genau die Anspannung. Blutdruck 300. Und der Kopf wird rot. Und auf einmal donnert's los. Mensch, Kerl, hau ab. Und in diesem Moment, da mag das Innere zusammenfahren. Um Gottes Willen, was hast du denn jetzt wieder gesagt? Und du hast sofort gemerkt, das war total daneben. Das ist kein gutes Beispiel, das ist kein gutes Zeugnis. Aber so ist es im Alltag. Und solche Sachen, die kommen dann immer mal wieder. Vergleichbares. Ganz alltäglich, nichts Besonderes, nichts Hochtrabendes, sondern wie es halt ist. Und ich sage Ihnen, der liebe Gott schickt uns diese Dinge vorbei, damit wir immer wieder daran erinnert werden, wie weit wir sind und wo wir stehen, und dass das noch nicht ganz durch ist. Es ist besser geworden, im Gegensatz zu früher, immer wieder ein Stückchen. Aber jedes Mal, wenn so eine Katastrophe passiert, sind wir dankbar dafür. Denn wir werden dran erinnert, wo es noch fehlt, wo es noch hakt, wo es bei uns noch nicht so ist, wie es für den Himmel sein sollte. Und wo bei uns eigentlich die Voraussetzung zur Auferstehung noch nicht gegeben ist. Wenn solche Dinge passieren, danken Sie dem Herrn. Und erbitten Sie seinen Segen und segnen Sie alle Beteiligten. Sind Sie dann nicht irgendwie total entsetzt über sich selber, sondern sehen sie auch die, die da jetzt dummerweise betroffen worden sind von einem solchen Geschehen, sehen sie die als Boten Gottes, als Engel Gottes, die gesendet worden sind, sie daran zu erinnern. Hier muss noch gearbeitet werden. Hier waren die Kinder Evas wieder mal am Werk und noch nicht so ganz die Kinder Gottes. Paulus hat uns daran erinnert. Und wie das nun ist mit der Last unserer gegenwärtigen Not, der Herr steht dabei, er sieht das. Das Beste ist, wenn wir zu ihm laufen, wenn solche Dinge passieren und wenn wir es ihm sagen. Und das darf ruhig auch dann mit einem Tonfall sein, der nicht so vornehm ist. Denn wenn da mal Tränen fließen, die sind heilsam, die spülen dann die Seele aus. Denn die Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Der Herr sieht das. Der Herr weiß um deine Not. Der Herr weiß um deinen Alltag. Der weiß auch um deine Bedürfnisse. Der kennt deinen Charakter. Und er weiß auch, wenn die Anspannung auf 180 geht. Und der Herr, er übt mit dir ein Leben lang. 50, 60, 70 Jahre und darüber hinaus. Damit deine Seele ganz rein und gut wird. Und dass am Ende diese ganzen Dinge, die uns so an Adam und Eva erinnern, dann wirklich mal draußen sind und es gut geworden ist. Wie bei den Heiligen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus im 3. Kapitel. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus. Und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr, der sagt uns hier ganz wesentliche Dinge. Dieses Bruder und Schwester, lassen wir mal die Familie ein wenig im Hintergrund stehen. Gehen wir zurück zu Adam und Eva, wie sie mit dem Herrn im Paradies gewandelt sind, wie das alles gut war. Und dann schauen wir drauf, wie es kaputt ging und wie sie alle Krach gekriegt haben und wie das dann so schwierig wurde und das Paradies verschlossen war und dem Mensch halt die Sünde zu schaffen gemacht hat. Und nun hören wir, was der Herr hier sagt. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Wer also so ist, wie es dem Plan Gottes entspricht, der ist eigentlich reif, im Himmel mit dem Herrn zu wandeln. Der ist reif, am Thron Gottes zu stehen. Der ist reif dafür, mit dem Herrn ganz persönlich und eng zu sein und ihn zu schauen. Das ist hier eigentlich die Aussage. Wenn man aber auch hier im Evangelium wieder diesen ganzen Krach und diese ganzen Anklagen und diesen Streit sieht, den Pharisäern, Schriftgelehrten und anderen Leuten, dann merken wir, wie meilenweit das von diesem Ideal entfernt ist. Und dann brauchen wir nur heute unsere ganzen Diskussionen und den ganzen Streit und den ganzen Krach, den es überall gibt, anzuschauen. Da braucht man eigentlich nichts weiter dazu zu sagen. Und nun können wir einmal davon ausgehen, dass viele den Herrn ja gar nicht kennen, dass viele gar keine Ahnung haben von diesen guten Dingen, die eigentlich vorgesehen sind von der Gnade Gottes für den Menschen. Irgendwann kann ja mal die erste Stunde der Gnade sein. Irgendwann kann ja einmal ein Anfang sein. Und solange du das alles gar nicht kennst, kann das natürlich auch nicht einfach das Thema sein. Vielleicht trägst du es im Herzen und du hast nur noch nicht ausdrücken können oder noch nicht richtig entdeckt oder wie auch immer. Nun spricht der Herr hier aber noch einmal ein ganz markantes Wort. Amen, das sage ich euch, alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben, so viel sie auch lästern mögen. Und da können wir nun einfach mal auch den Unverstand sehen. Da können wir die Triebe und die Instinkte sehen und das nicht wissen. Und dann können wir den Menschen halt so sehen, wie er ist, auch wenn sie ihn überkommt oder wenn er ausrastet, wenn er die Kurve nicht kriegt und wenn halt vielleicht seine ganz besondere Eigenart wiederkommt. Manche Leute, die mögen von mir aus streitsüchtig sein und alles Mögliche und haben's nicht im Griff. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Was für ein großes Wort. Das ist dem Herrn vielleicht nicht leicht gefallen, gerade auch auf dem Hintergrund von diesem ganzen Kampf, der da immer war, und diesen ganzen Anklagen, sogar Familienkrach hat's gegeben. Und dann nun dieses weitere Wort. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung. Das ist nun schon ein bisschen schwierig und ziemlich hart, dieses Wort. Aber überlegen wir einmal ein bisschen genauer, was das bedeutet. Wir wissen ja, der Mensch auf sich allein gestellt. Das ist eine recht schwierige Angelegenheit. Und dann kann der Mensch sich ja mit allen möglichen Geisteskräften zusammentun. Es ist ja im Zuge dieses Evangeliums durchaus auch die Rede davon, von den Reichen, die keinen Bestand haben, und von der Spaltung. Und wenn man dann am Ende vielleicht noch mit dem Gegner irgendwas zu tun hat, und wo die Rede von dem Anführer der Dämonen ist und dieses ganze Wirrwarr, das da drumherum ist. Wenn man das will, wenn man das sucht und wenn man das bei sich hineinnimmt und wenn der Geist des Menschen sich mit all diesen Geistern verbindet und wenn das alles kommen soll und wenn man im Gegenzug den Heiligen Geist rausschmeißt und mit ihm nichts zu tun haben möchte, dann kommen wir ein bisschen in die Richtung von dem, was da hier steht. Gnade uns Gott, dass uns so etwas nie zuteil wird. Und wenn wir damit einmal zu tun haben, dann kehren wir um. Dann machen wir eben einen Neuanfang. Dann schmeißen wir diese ganzen bösen Sachen aus unserem Inneren raus und bitten den Herrn, dass er uns ganz ausfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und dann bitten wir, dass er uns versiegelt mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes, damit da nämlich nichts anderes mehr reinkommt, außer dem, was Gottes ist. Wir sehen das ja schon bei der Taufe, wenn da gesalbt wird und dann dieses Salböl auf den Kopf oben drauf kommt, da wo die Fontanelle ist. Das ist ja ganz empfindlich, gerade bei den kleinen Kindern, und so ein bisschen offen und so. Und gerade diese Einfallstore oder da auch so auf dem Brustbein, wo dahinter die roten Blutkörperchen gebildet werden, die dann sozusagen diese ganzen unguten Bakterien aus dem Körper rausbringen, da drauf wird gesalbt und gezeichnet mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes, mit diesem kostbaren Salböl. Und das ist eigentlich immer wieder so das Zeichen des Neuanfangs. Also, jetzt einmal, im Grunde, egal was passiert ist, und wenn du schlimme Dinge gesagt hast, und wenn vielleicht vorher in deinem Leben mal ein Chaos war und alles Mögliche, aber jetzt darf die Zeit sein, es aufzugreifen. Mach dir keine Sorgen wegen diesem Wort, sondern stell dich unter den Schutz Gottes und lass dich zeichnen von seiner Liebe und von seiner Erlösung. Stell dich unter sein kostbares Blut und unter sein heiliges Kreuz. Dann wird alles gut. Und nicht nur, dass jetzt kurzfristig hier irgendetwas dann halt geregelt wird oder ausgesprochen wird oder so, sondern es geht um die insgesamte Herstellung des Menschen, dass er wieder heil wird. Wir haben gehört, was zerbrochen ist bei Adam und Eva. Durch Jesus wird es wieder gut. Das ist sein gewaltig großes Angebot heute an uns. Und solange wir hier auf der Erde sind, werden wir daran arbeiten, mit ihm, und er wird uns führen. Und irgendwann wird die Zeit gekommen sein, wo die Gnade Gottes beschließt, es ist gut. Und dann haben wir hier nichts mehr auf der Erde verloren. Was wollen wir dann hier noch? Dann ist unser Platz vielmehr beim Herrn im Himmel. Und wenn wir dann mal von dieser Erde gehen, dann ist das kein furchtbares Sterben mit Heulen und Zähneknirschen, sondern dann ist es ein Heimgehen in seine Herrlichkeit, wo wir ihn schauen dürfen, wie er ist. Und wo wir dann fähig geworden sind, wirklich bei ihm zu sein, ohne ständig irgendwelche Störmanöver aus uns herausbrechen zu sehen, die dann wieder furchtbar peinlich sind und so. Der Herr übt mit uns, damit wir, wenn dann die Zeit reif geworden sind, diese Dinge in uns wirklich geheilt haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem Kloster Waghäusel sprach zu ihnen Pater Hermann Josef Hubka.